RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympia-Bewerbung vorgestellt. So soll zum Beispiel das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner nannte in der RBB24-Abendschau die Spiele von Paris als Vorbild.
Genau so etwas möchte ich für Berlin. Ein Investitionsprogramm mit einer großartigen Sportveranstaltung in Berlin, was nachhaltig wirkt, wo die Berlinerinnen und Berliner einen Mehrwert haben. Das ist mir wichtig.
Im Gazastreifen ist es zu Chaos bei der Eröffnung eines neuen Verteilzentrums für Hilfsgüter gekommen. Drei Menschen sollen nach palästinensischen Angaben beim Eingreifen der israelischen Armee getötet worden sein. Das Verteilzentrum steht unter der Kontrolle einer Stiftung, die von Israel und den USA unterstützt wird. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen.
In Brandenburg haben Land und Kommunen ihren Haushaltsstreit offenbar beigelegt. Geplante Einschnitte nimmt das Land teilweise zurück. Der Familienleistungsausgleich in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro pro Jahr soll weiter an die Kommunen ausgezahlt werden. Die Kommunen sollen auch weniger eingespartes Wohngeld ans Land zurückzahlen. Statt insgesamt 95 Millionen Euro sollen es nur gut 9 Millionen in diesem und 19 Millionen im nächsten Jahr sein. Handys müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Lehrkräfte dürfen aber die Nutzung der Handys erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen dürfen auch eigene weitergehende Regelungen in ihren jeweiligen Hausordnungen festlegen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass der ukrainische Präsident Selenskyj morgen in die Stadt kommen soll. Offiziell wurde der Besuch weder in Kiew noch in Berlin bestätigt. Allerdings werden die Auslandsreisen Selenskyjs aus Sicherheitsgründen im Vorfeld kaum kommuniziert. Die Polizei hat dem RBB aber bestätigt, dass es wegen eines Besuchs zu etlichen Verkehrseinschränkungen kommen kann. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts bewölkt und Regen. Tiefstwerte 15 bis 13 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 20 und in Potsdam 19 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch und nur wenig Sonne bei maximal 17 bis 19 Grad. Am Donnerstag nur noch einzelne Schauer. Im Laufe des Tages sonnig und meist trocken. Am Freitag wechselhaft mit Regen und Schauern. Die Zeit 22.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer wichtigen Meldung für die A96. Da ist ein Falschfahrer unterwegs. Auf der A96 Lindau-München zwischen Buchloe Ost und Greifenberg kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie also da äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A96 Lindau-München zwischen Buchloe Ost und Greifenberg ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht da in beiden Richtungen. Gucken wir mal auf die A2 Dortmund Richtung Oberhausen. Die ist zwischen Gladbeck-Ellinghorst und Oberhausen-Königshardt. Da gibt es 3 Kilometer Stau. A2 Oberhausen Richtung Dortmund zwischen Oberhausen-Holten und Oberhausen-Königshardt. 2 Kilometer Stau. Dann die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Ost und Heimsheim. 3 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Die A39 Braunschweig Richtung Salzgitter ist zwischen Salzgitter-Lichtenberg und Westerlinde wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und eine Meldung für Langenhagen im Bereich am Pferdemarkt zwischen Gaußstraße und Walsroder Straße. Da wurde eine Flakgranate gefunden. Die Granate wird heute noch kontrolliert gesprengt. Da gilt ein Sicherheitsradius von etwa 200 Metern um die Fundstelle. Aktuell wird dieser Bereich evakuiert. Als Sammelstelle für Betroffene dient die Hermann-Löhn-Schule. Und weitere Infos gibt es über das Bürgertelefon unter 0800 7307 3x die 0. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Resa Wafer. Guten Abend. Für Bundeskanzler Merz ist offenbar ziemlich klar, der Ukraine-Krieg, der wird nicht so schnell enden. Chancen auf eine baldige Waffenruhe sieht der Kanzler nicht. Das hat Merz bei einer Pressekonferenz am Ende seiner zweitägigen Reise in Finnland deutlich gemacht. Und diese Finnlandreise hat bei ihm anscheinend zumindest rhetorisch auch zu einer Veränderung geführt. Welcher genau dazu Sophie Dong ist.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Dies stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endet mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Ja, der Kanzler hat aus seiner Finnlandreise für einige Irritationen gesorgt, die er dann später versucht hat zu relativieren oder je nachdem auch klarzustellen. Dabei ging es halt genau um diese Aussage, dass es keine Reichweitenbeschränkung mehr für Waffen in der Ukraine geben soll. Das hat sofort für Diskussionen gesorgt. Nachher hat Merz das aber insofern relativiert, indem er sagte, er habe sich dabei auf frühere Aussagen bezogen. Also ist das wirklich gar nichts Neues, was Merz da in Sachen Reichweitenbeschränkung gesagt hat? Genau das hat meine Kollegin Birgit Langhammer vom NDR, die Politikwissenschaftlerin Saga Pagung von der Körperstiftung, gefragt.
Warum das so interessant ist, ist ja, dass er in seinem Kommentar eben nicht nur die britischen und französischen Waffen erwähnt hat, sondern ja auch die deutschen Waffen. Und da kam eben sofort die Frage auf, ob das möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer Lieferung des Taurus, die Merz eben doch freigeben könnte, erfolgt. Weil Selenskyj kommt ja am Mittwoch nach Berlin und da ist man natürlich gespannt, was er zu verkünden hat oder was er den Ukrainern auch anzubieten hat. Und ich glaube, die Verwirrung entstand, weil es ganz offensichtlich ein bisschen falsch formuliert war von Friedrich Merz.
Und was lesen Sie jetzt raus? Also Taurus sagt ja inzwischen, glaube ich, auch schon jedem in dieser Debatte sonst etwas, weil das haben wir selbst schon während der Ampelregierung immer wieder diskutiert, Taurus ja oder nein. Damals hat Kanzler Scholz gesagt nein.
Also ich halte das auch weiterhin für gültig. Natürlich ist so ein Besuch Selenskis in Berlin immer für eine Überraschung gut, auch für solche eine Ansage. Aber da bräuchte er eben die Zustimmung des Koalitionspartners, der SPD und vor allen Dingen auch der eigenen Verbände, der ostdeutschen Verbände innerhalb der CDU, die dort auch sehr skeptisch sind. Deswegen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass er diesen Schritt gehen wird.
Wenn wir nochmal zurückgehen, aber auch zur Aussage und eben auch, was damit verbunden ist in jeweils Russland und der Ukraine. Kritik kam ja schon gleich aus Moskau. Also nochmal zu unterstreichen, dass die Ukraine auch Militäranlagen in Russland angreifen dürfe. Welches Signal sendet das aus Ihrer Sicht nach Moskau? Welches Eskalationsrisiko steckt da vielleicht aber auch drin?
Also ich sehe da kein neues oder größeres Eskalationsrisiko. Das, was wir in den letzten Monaten grundsätzlich sehen, ist, dass die Ukraine sowohl mit Drohnen als auch mit Präzisionswaffen für das Militär, für die Logistik wichtige Knotenpunkte in Russland angreifen. Das ist eben auch Teil einer Landesverteidigung, die Ukraine ja betreiben muss und etwas, was wir eben schon seit mehreren Monaten sehen. Ich glaube, dass diese Kommentare aus Moskau viel weniger darauf abzielen, dass wir hier etwas wirklich Neues haben, sondern lediglich, dass man sich sehr wohl bewusst ist in Moskau, dass das eine sehr kritische Debatte in Deutschland ist und dass man die versucht, nochmal auszunutzen.
Der russische Außenminister Lavrov hat dann auch weiter ins Spiel gebracht den US-Präsidenten Trump und er meinte, Trump sehe seine diplomatischen Bemühungen durch europäische Politiker sabotiert. Ist das jetzt einmal zu sehr ums Eck gedacht oder hat er einen Punkt?
Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich ist es ja ohnehin so, dass es in Russlands Interesse ist, wenn sich das westliche Bündnis, also vor allen Dingen die Europäer, Europäerinnen und die USA in Streitigkeiten befinden, also wenn man sich eben nicht mehr einig ist und genau mit solchen Sachen versucht man darauf natürlich abzuzielen und es ist natürlich auch in einer gewisser Weise zynisch, wenn man alleine mit dieser Ansage, also wenn man aus russischer Sicht den Deutschen oder Merz vorwirft, dass man alleine mit diesem Kommentar Friedensbemühungen untergräbt, während man ja selbst massiv die Ukraine angreift.
Wobei Merz auch noch mal gesagt hat, er glaubt eben, dass Russland nicht interessiert ist an einem Waffenstillstand und man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Also wo verlaufen da für Sie dann aber auch wirklich ja die diplomatischen Beziehungen, die noch auf Erfolg ausgerichtet sind oder ist damit da auch schon ein Schlusspunkt gesetzt?
Sie meinen zwischen Russland und Deutschland?
Oder? Die, auch wenn der deutsche Kanzler eben sagt, er glaubt nicht, dass es ein Interesse gibt und deswegen muss man die Ukraine weiter unterstützen. Also nimmt man da einfach auch schon was vorweg von Friedensverhandlungen, von möglichen Friedensverhandlungen?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir sehen jetzt ja in den letzten Wochen wirklich verstärkt Bemühungen auch auf Drängen der USA zu Verhandlungen zu kommen. Und das, was wir sehen, ist ja, dass Russland mit immer neuen Winkelzügen, immer neuen Forderungen, auch immer neuen Änderungen der eigenen Verhandelspositionen, also beispielsweise, dass man einen Waffenstillstand an die Grundprobleme des Krieges oder die Grundursachen des Problems knüpft, womit man ja eigentlich Verhandlungen über einen Waffenstillstand quasi so groß macht, dass sie kaum noch möglich sind. Also wir haben es mit einer Hinhaltetaktik aus Moskau zu tun. Und ich glaube, diese Gespräche jetzt zwischen Deutschland und der Ukraine oder auch zwischen Merz und anderen europäischen Partnern sind vielmehr dazu geneigt zu schauen, wie kann man sich als Europa gemeinsam auch mit der Ukraine so positionieren, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben gegenüber Moskau, aber eben auch zunehmend gegenüber Washington.
Und Frau Pagung, vielleicht zuletzt nochmal am Anfang anknüpfend. Ist denn jetzt die Ausweitung der Reichweite westlicher Waffen für die Ukraine militärisch entscheidend oder sind es andere Faktoren, also wie die Luftverteidigung oder auch Nachschub?
Also es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor, sondern es sind ganz viele Puzzlestücke, die der Ukraine ermöglichen, sich erfolgreich zu verteidigen. Dazu gehört es eben auch, dass man militärische Knotenpunkte, Logistikzentren auf russischem Territorium angreifen kann. Dazu gehören natürlich aber auch viele andere Aspekte. Ich nenne es vielleicht ein bisschen mehr die Brot- und Butter-Themen. Also ja, was geht, also wie viel kann Europa an Munition, an Artilleriegeschossen an die Ukraine liefern, um sie eben nachhaltig zu unterstützen und den ukrainischen Widerstand aufrechtzuerhalten? Also es ist wirklich sozusagen ein breites Puzzle und es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung von der Körperstiftung. Die Zeit, es ist 22:15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Kroh, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris die zweite Runde erreicht. Der Deutsche besiegte heute den US-Teenager Lerner Tien in 3 Sätzen. Ausgeschieden ist dagegen Maximilian Matera, der dem Australier Adam Walton in 5 Sätzen unterlag. Der Deutsche Schwimmverband hat seine Medaillenausbeute bei der Europameisterschaft in Belek auf 10 erhöht und damit bereits vor Ende der Titelkämpfe in der Türkei die beste Bilanz seit 28 Jahren erzielt. Ole Rösler und Espen Prenziner aus Rostock holten heute Silber im Synchronspringen vom Turm. Wenig später gewann die Berlinerin Lena Henschel Bronze vom 3-Meter-Brett. Heidelberg ist erstmals seit 50 Jahren in das Halbfinale der Basketball-Bundesliga eingezogen. Die Mannschaft gewann heute gegen Chemnitz 92-64 und setzte sich damit in der Best-of-Five-Serie mit 3-1 durch. In der nächsten Runde treffen die Heidelberger auf Titelverteidiger Bayern München. Beim Giro d'Italia ist heute Topfavorit Primož Roglič ausgeschieden. Zu Beginn dieser dritten Girowoche stürzte der Slowene erneut und gab dann rund 100 Kilometer vor dem Ziel auf. Tagessieger in San Valentino di Brentonico wurde Christian Scaroni aus Italien. In der Gesamtwertung führt weiterhin der Mexikaner Isaac Del Toro. Und beim Fußball gab es heute die Überraschung in Augsburg. Sandro Wagner wird nämlich neuer Cheftrainer des Bundesligisten. Das gab ein Sprecher des Clubs am Abend bekannt, bestätigte diese Information dem Sportinformationsdienst. Wagner wird Nachfolger von Jes Torup und damit zur Relegation der Eintracht aus Braunschweig gegen den Drittligisten Saarbrücken.
Es ist nicht zu fassen, wie sich ein solches Relegationsspiel komplett verändern kann. Es steht tatsächlich 2:0 für den ersten FC Saarbrücken. Kai Brünker sitzt draußen, der Topscorer, das wird ihm nicht gefallen haben. Er wird eingewechselt, dann kommt die Flanke aus dem rechten Halbfeld nach dem Konter. Wunderbar! Und Kai Brünker ist ganz frei im 5-Meter-Raum, auch deutlich nicht im Abseits. Der Ball geht genau zwischen die beiden Braunschweiger Verteidiger. Die Zuordnung stimmt nicht, Braunschweig ist nervös und Braunschweig kassiert tatsächlich das 0:2, das uns Stand jetzt eine Verlängerung bescheren würde in diesem Relegationskrimi. Nichts! Aber auch wirklich gar nichts hat darauf hingedeutet, dass Saarbrücken hier tatsächlich noch 2 Tore macht. Aber die Gäste brauchten eben nur 2 und auch nicht 5 Tore und die können kurz nacheinander fallen. Und sie sind gefallen. Saarbrücken führt 2:0 in Braunschweig.
Und soweit der Sport mit Thomas Kroh. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag ist geprägt von einer Vision. Olympische Spiele in Berlin und Brandenburg sowie 3 weiteren Bundesländern. Das Thema ist nicht unumstritten, auch wegen der hohen Kosten. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke aber waren bei der Präsentation der ersten Pläne heute ganz hingerissen. RBB-Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten war dabei.
Beachvolleyball am Brandenburger Tor, Triathlon auf der historischen Glienicker Brücke in Potsdam, Segeln in Kiel oder Rostock-Warnemünde oder Ballsport in Leipzig. So könnten Olympische Spiele aussehen, wenn es nach Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner geht. Für ihn wären das Spiele mit internationaler Strahlkraft.
Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Frieden, Zusammenhalt, große Worte wurden für diese Bewerbung mit dem Namen Berlin Plus gewählt. Wann es stattfinden könnte, unklar. 2036, 2040 oder 2044 lauten die möglichen Daten. 2036 gilt als umstritten, denn dann wäre es genau 100 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Spiele im Berliner Olympiastadion für ihre Propaganda missbraucht haben. Über das Datum wird schlussendlich das Internationale Olympische Komitee entscheiden. In Berlin ist aktuell vor allem wichtig, es sollen nachhaltige Spiele werden.
Olympische Spiele bedeuten eben auch, wenn das olympische Feuer erloschen ist, dass es nicht vorbei sein darf, sondern die Folgewirkungen für eine Gesellschaft, die müssen 20 Jahre nachhalten. mindestens.
So sollen etwa die 2500 Wohnungen im Olympischen Dorf zwischen Berliner Westend und Grunewald auch im Nachhinein nutzbar sein. Bezahlbar, wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger betonte. Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sollen die Spiele vor allem die junge Generation erreichen und motivieren.
Um Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu geben, und zwar die richtigen Vorbilder, Vorbilder im Sport, und damit auch einen großen Beitrag leisten, übrigens für den Breitensport. Denn Spitzensport ohne Breitensport funktioniert nicht, genauso wenig wie Breitensport ohne Spitzensport funktionieren kann.
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren aktuell noch um die Austragung der Segelwettbewerbe. Schleswig-Holstein unterstützt die Berlin-Plus-Bewerbung genauso wie eine Hamburger Bewerbung. Welche Stadt oder Region letztendlich für Olympische Spiele in Deutschland ins Rennen geht, das entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Soweit an Christine Schenten. Olympische Spiele in der Region, eine Chance für viele, aber wie gesagt, das ist ein nicht unumstrittenes Projekt. Und unser Reporter Kaveh Koroshi hat einige Reaktionen gesammelt.
Kosten und Nutzen von sportlichen Großereignissen bleiben für den Steuerzahler umstritten. Uwe Hicksch vom Bündnis No Olympia bezweifelt, dass die Olympischen Sommerspiele letztlich ihr Geld wert sind. No Olympia setzt sich in Berlin für einen Volksentscheid ein, in dem über das Sportereignis abgestimmt werden soll.
Der Berliner Senat spielt immer bei Großprojekten damit, dass angeblich dann auch Dinge passieren, die den normalen Menschen helfen würden. Bisher war es in der Vergangenheit nicht der Fall.
Berlin, so Hicksch, müsse sich auf teure Spiele einstellen. Der Berliner Landessportbund sieht das anders. Sprecher Gerd Graus meint, unterm Strich würde Berlin gewinnen.
Es ist natürlich nicht nur Berlin, die das bezahlen müsste, sondern dann wird es dann nachher tatsächlich ganz viele Gelder vom Bund geben.
Auch der Landessportbund Brandenburg ist zuversichtlich, dass nicht nur der Spitzen-, sondern auch der Freizeitsport in der Region von Olympia profitieren würde, insbesondere durch Investitionen in Sportstätten. Hoffnungen also auf der einen Seite, Sorgen vor Milliardenkosten auf der anderen.
Kaveh Koroshi war das über Reaktionen auf den Plan, unter anderem von Berlin und Brandenburg, sich für Olympische Spiele zu bewerben. Themenwechsel. Schreck in der Morgenstunde für einige Menschen in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Plötzlich fuhren Polizeiwagen vor, Einsatzkräfte durchsuchten ein Einfamilienhaus. Der Grund, wie sich später herausstellte, mögliche Unterstützung der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die unter russischer Kontrolle stehen. RB24-Reporter Carsten Steinmetz war heute in Zernsdorf.
Es war heute früh gegen 8 Uhr, als es im sehr beschaulichen nördlichen Teil von Zernsdorf auf einmal hektisch wurde. Anwohnerin Doris Köhler hat den Polizeieinsatz genau beobachtet.
Na, ich bin heute früh mit meinen Hunden rausgegangen zum Spazierengehen und da stand die Straße voller Polizei. Die sind da drüben rein ins Haus, auf dem Grundstück überall rumgelaufen. Ich habe es also noch eine ganze Weile sehen können, über eine Stunde so, ja, weil ich vom Küchenfenster aus genau den Blick hier aufs Grundstück habe. Und da habe ich gesehen, dass da jede Menge hin und her lief, in eine Garage rein, hinten neben der Garage durch.
Thomas Schmidt wohnt direkt neben dem Haus, das durchsucht worden ist. Auch er hatte die Einsatzkräfte genau im Blick.
Polizei und BKA auf den Rücken und mit Stichwesten, also Schutzwesten.
Die Bundesanwaltschaft hat das Einfamilienhaus, auf dessen Grundstück eine Deutschlandfahne weht, durchsuchen lassen. Es geht um möglicherweise illegale Warentransporte in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Gebiete sind von Russland besetzt. Die Volksrepubliken werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Was ihr Nachbar damit zu tun haben könnte, Thomas Schmidt und seine Frau Dorothea zucken mit den Schultern.
Da wissen wir nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wir sind nicht so.
Nicht so eng. Zu einer Festnahme ist es in Zernsdorf nicht gekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Verein mit dem Namen Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Laut der Website des Vereins unterstütze dieser seit 2015 Menschen in Kriegsgebieten.
RB24-Reporter Carsten Steinmetz war das über die Razzia heute früh in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Zufriedene Gesichter gab es heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Messe Berlin GmbH für 2024. Das landeseigene Unternehmen sieht sich wieder auf Erfolgskurs, nach Jahren, in denen es sich noch von den Folgen der Corona-Pandemie und den Lockdowns erholen musste. Pläne für die Zukunft gibt es jetzt auch. Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel kennt die Details.
Von Rekorden und historischen Zahlen spricht Mario Tobias, der Chef der Messe Berlin GmbH. Auf rund 481 Millionen Euro Umsatz brachte es die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr. Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Messe Berlin. Was Tobias besonders wichtig ist:
Wir haben vor allem in unserem Kerngeschäft, also in dem, was uns ausmacht, nämlich Messe- und Kongressstandort hier in Berlin zu sein, da haben wir ein extrem gutes Ergebnis gemacht. 325,5 Millionen Euro, also rund 70% fast unserer Umsätze wirklich aus dem Kerngeschäft.
Denn in der Tat hatte in den vergangenen Jahren noch ein zweiter Geschäftszweig an Bedeutung gewonnen. Seit 2022 baute die Messe Berlin im Auftrag des Landes Berlin auch das Geflüchtetenankunftszentrum in Tegel aus und ist dort auch für Facility-, Sicherheits- und Servicedienstleistungen zuständig. Immerhin 155 Millionen Euro Umsatz brachte das der Messe 2024 ein. Und damit auch Kritik. Die veranschlagten Kosten seien zu hoch. Die Messe verdiene reichlich am Geschäft mit den Unterkünften. 25 Millionen Euro des Jahresüberschusses wurden damit erwirtschaftet. Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses. Doch Messechef Tobias weist diese Kritik zurück. Man habe dem Land Berlin in der Not geholfen und tue dies auch weiterhin.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems.
Zuversichtlich blicken er und sein Mitgeschäftsführer Dirk Hoffmann in die Zukunft. Im nächsten Jahr geht das Unternehmen mit einer neuen Medizintechnikmesse in Singapur an den Start und mit einem weiteren Ableger der Tourismusmesse ITB in Mexiko. Auslandsaktivitäten, von denen man sich erhofft, dass das nicht nur Geld bringt, sondern auch neue Kunden am Berliner Standort. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr fallen allerdings geringer aus als die Zahlen im vergangenen Jahr, weil die großen Leitmessen wie die Verkehrstechnikmesse InnoTrans und die Luftfahrtmesse ILA nur alle 2 Jahre stattfinden. Und so sagt Hoffmann:
Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem niedrigen, einstelligen Millionenbetrag als Gewinn.
Investiert werden soll nicht nur in die Modernisierung der Berliner Messe, Hallen, sondern auch in Nachhaltigkeit. Ein erster Schritt wurde dafür schon getan. Unterm Funkturm ist die größte Photovoltaik-Dachanlage in Berlin entstanden.
Gute Bilanz also der Messe Berlin, Thorsten Gabriel informierte. Und dann auch das, der Karneval der Kulturen in Berlin steht für Vielfalt und Toleranz und sieht sich in diesem Jahr allerdings vor besonderen Herausforderungen. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug selbst angeht. RBB-Reporter Paul Vorreiter hat die Details.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei: der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktion, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eiser Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist: im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende, und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Eiser Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Soweit unser Reporter Paul Vorreiter. Der Karneval der Kulturen zieht also dieses Jahr durch Friedrichshain. Das Fest bleibt aber wie gewohnt am Blücherplatz in Kreuzberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Zu finden auch in unserer App.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Petra Mittermeier. Eine von Israel und den USA unterstützte Stiftung hat mit der Verteilung von Hilfsgütern an Palästinenser im Gazastreifen begonnen. Dabei ist es jedoch zu chaotischen Szenen gekommen. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben. Aus der Nachrichtenredaktion Daniel Runge.
Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichten, wurde das neue Verteilzentrum von tausenden Palästinensern gestürmt und teilweise geplündert. Die Menschen durchbrachen die Zäune und trieben das Personal in die Flucht. Erst als israelische Soldaten und amerikanische Wachleute auftauchten und Warnschüsse abgaben, beruhigte sich die Lage wieder. Das neue Verteilzentrum in Rafah hatte erst gestern die Arbeit aufgenommen. Internationale Kritiker sagen, Israel und die USA würden damit die UNO und andere Hilfsorganisationen umgehen.
Der Prozess um den tödlichen Messerangriff auf einem Stadtfest in Solingen hat mit einem Geständnis des Angeklagten begonnen. Bei der Attacke im August vergangenen Jahres waren 3 Menschen getötet worden, 8 weitere wurden schwer verletzt. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Fenske.
Er habe schwere Schuld auf sich geladen, hieß es in der Erklärung, die der Angeklagte von seinem Anwalt verlesen ließ. Er habe Unschuldige getötet, keine Ungläubigen. Für seine Tat verdiene und erwarte er eine lebenslange Freiheitsstrafe. Allerdings äußerte sich der 27-jährige Syrer vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf nicht dazu, ob er den Anschlag in Abstimmung mit der Terrororganisation Islamischer Staat begangen hat. Auch das wirft ihm die Bundesanwaltschaft neben dreifachem Mord und 10-fachem versuchten Mord vor.
Die Polizei hat in Pirmasens in Rheinland-Pfalz einen 47-jährigen Mann aus Syrien festgenommen. Nach Informationen der ARD-Rechtsredaktion war der Mann während des Assad-Regimes Wärter in einem syrischen Gefängnis. Er soll laut Bundesanwaltschaft in mindestens 100 Fällen darin mitgewirkt haben, Menschen bei Verhören zu foltern. Außerdem habe er Gefangene so gequält, dass 70 von ihnen infolge der Haftbedingungen starben. Die englische Polizei hat über den aktuellen Stand nach dem Vorfall bei der Meisterfeier des FC Liverpool informiert. Demnach ist keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Gestern Abend war ein Auto in die Menge der feiernden Fans gefahren. 65 Teilnehmer wurden verletzt, 50 mussten in Kliniken behandelt werden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer festgenommen. Es ist ein 53 Jahre alter Brite, der laut den Ermittlern offenbar unter Drogen gestanden hat. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht gebietsweise Regen und einzelne Gewitter, im Südosten noch trocken bei 15 bis 8 Grad. Morgen im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher, Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei Höchstwerten von 15 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da ist noch ein bisschen was los auf den Straßen. A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Gladbeck-Ellinghorst und Oberhausen-Königshardt 3 Kilometer Stau. A2 Oberhausen Richtung Dortmund zwischen Oberhausen-Holten und Oberhausen-Königshardt 2 Kilometer Stau. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Ost und Heimsheim 3 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Die A39 Braunschweig Richtung Salzgitter ist zwischen Salzgitter-Lichtenberg und Westerlinde wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und eine Meldung für Langenhagen: im Bereich am Pferdemarkt zwischen Gaustraße und Walsroder Straße wurde eine Flakgranate gefunden. Die Granate wird noch heute kontrolliert gesprengt. Es gilt ein Sicherheitsradius von etwa 200 Metern um die Fundstelle. Aktuell wird dieser Bereich evakuiert und als Sammelstelle für Betroffene dient die Hermann-Löhn-Schule.
Die ARD-Infonacht.
Mit Reza Waffa. Guten Abend. Über die Wirkung von Sanktionen, gegen wen oder was auch immer, gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Gegen Russland hat die EU wegen des Krieges in der Ukraine gefühlt 3000 Sanktionen verhängt. In Wirklichkeit natürlich nicht so viele, aber es sind 17 Sanktionspakete. Und die nächsten Sanktionen sind auch schon in Arbeit. Gleichzeitig wird weiter bombardiert und geschossen. Also, was bringen denn Sanktionen jetzt wirklich? Die EU sagt sehr erwartbar, die Sanktionen wirken. Was die EU noch sagt, dazu Thomas Spickhofen.
Die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft, sagt Kaja Kallas, die sind signifikant und sie beeinträchtigen Russlands Fähigkeiten zum Krieg.
The impact of Russia's economy of the sanctions is significant and they hamper Russia's capacity to wage the war.
In der vergangenen Woche haben sich die EU-Außenministerin und Minister unter dem Vorsitz der Außenbeauftragten Kallas berichten lassen, wie sehr die Sanktionen wirken. Einzelheiten wurden danach nicht bekannt, nur so viel will Kallas sagen.
Russlands Wirtschaft geht es nicht gut. Bislang konnten sie das überdecken mit Propaganda, indem sie gesagt haben, unsere Wirtschaft wächst, was wollt ihr eigentlich? Aber jetzt funktioniert auch diese Propaganda nicht mehr und sie sagen, die Wirtschaft befindet sich in einer Stagnation.
17 Sanktionspakete haben die EU-Staaten seit Februar 22 beschlossen, das 18. ist in Arbeit. Nach Angaben der EU-Kommission stehen bislang rund 2400 Personen und Einrichtungen auf der Sanktionsliste. Für sie gelten Einreiseverbote, Vermögenswerte wurden eingefroren, der Zahlungsverkehr mit russischen Banken ist erheblich eingeschränkt. Russische Fluglinien dürfen EU-Gebiet nicht mehr überfliegen, 27 russischen Medien wurden die Lizenzen entzogen, zahlreiche Produkte unterliegen einem Ausfuhrverbot. Die Sanktionen wirken, erklärt Kommissionssprecherin Anita Hipper.
Wir sehen das sowohl an der einbrechenden Wirtschaft wie auch an dem Hilferuf nach Nordkorea für Soldaten und an andere, sie zu unterstützen. Russland möchte die Sanktionen gern loswerden und das heißt, dass sie funktionieren. Deshalb erhöhen wir den Druck und arbeiten an der nächsten Runde.
Dennoch führt Russland auch mehr als 3 Jahre nach dem ersten Paket weiterhin Krieg. Zwar wurden laut EU 90% der Öleinfuhren unter Embargo gestellt, aber das Öl findet andere Wege mit alten Schiffen unter anderer Flagge und spült so weiterhin Geld in die russische Kriegskasse. Deshalb hat die EU inzwischen 342 Schiffe dieser sogenannten russischen Schattenflotte aus ihren Häfen verbannt. Am Energiesektor müssen wir weiter ansetzen, sagt Kaja Kallas.
Energie ist ein großer Teil der russischen Finanzierung, die nahezu völlig ausgepumpt ist. Wenn man also da mehr machen kann, dann könnte das ein Druck sein, der dabei helfen könnte, diesen Krieg zu beenden.
Im Gespräch, auch auf Ebene der G7, ist nun eine weitere Senkung des bereits bestehenden Ölpreisdeckels. Der liegt zurzeit bei $60 pro Barrel russischem Rohöl. Es könnten $50 werden. Auch die 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, die die EU eingefroren hat, sind immer wieder ein Thema. Man könnte nicht nur wie bisher die Zinsen nutzen, sondern auch an das Geld selbst herangehen. Kritiker dieses Vorschlags befürchten allerdings, dass dies juristisch problematisch sei, zu einem Vertrauensverlust und Instabilität im Bankensektor führen könnte und letztlich auch ein Faustpfand für spätere Verhandlungen bleiben sollte.
Und ich bin Ihnen noch was schuldig, und zwar, wie es in der Fußball-Bundesliga im zweiten Relegations- im Rückspiel zur zweiten Bundesliga aussieht zwischen Braunschweig und Saarbrücken. Saarbrücken führt 2-0. Das bedeutet, es geht in die Verlängerung. Saarbrücken hat ja im zweiten Durchgang das 0-2 aus dem Hinspiel wettgemacht. Und sobald die Verlängerung zu Ende ist, sagen wir Ihnen in der ARD-Infonacht natürlich, wie es ausgegangen ist.
Wirtschaft.
Deepfakes durch KI, Desinformationskampagnen im Netz, das alles kann einen Angriff auf die Wirtschaft und die Demokratie darstellen. Und genau darum geht es auch auf der Republika in Berlin. Eine Konferenz rund um digitale Themen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Vor allem um die Frage, wie können diese digitalen Angriffe abgewehrt werden? Stefan Oschwart berichtet von der Republika.
Auf der Plattform X von Elon Musk kursieren schon die Fake News. Angeblich würden KI-generierte Bilder des syrischen Helfers verbreitet, der am Hamburger Bahnhof eine Messerangreiferin gestoppt hatte. Das Netz als Ort der Desinformation, digitaler Kriegsschauplatz, sind auch Spielewelten von Rechtsextremen unterwandert, sagt Matthias Haider vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft Jena auf der Digitalmesse Republika.
Wir sehen das, dass sie einfach zusammenkommen in privaten Discord-Servern, Kommunikationsplattformen, dass sie in diesen Gaming-Räumen immer wieder angreifen. Also vor allem nicht weiße Menschen, nicht männliche Menschen sind stark betroffen von rechtsextremer Gewalt im Gaming. Was getan werden kann, da ist die Gaming-Community selbst sehr, sehr wichtig.
Die Community hilft sich selbst, denn die Plattformbetreiber sind halbherzig. Es waren die Nutzer, die bis gestern Mark Zuckerbergs Datenhunger widersprechen mussten. Er will seine KI mit Daten von Facebook und Instagram trainieren. Die US-Tech-Unternehmen nutzen ihre Marktmacht. Regulierungsbehörden laufen hinterher. Gerichtsverfahren dauern lange. Man müsse vor die Welle kommen, sagt die Bundesdatenschutzbeauftragte Luisa Specht-Riemenschneider.
Technische Entwicklungen fallen nicht vom Himmel. Die kann man vorhersehen, nennt sich dann Strategic Foresight. Das müssen wir viel mehr ausprobieren, um dann zu agieren, um zu sagen, folgende Bedingungen müssen eingehalten werden, damit hier datenschutzkonform gehandelt werden kann.
Geschwindigkeit, ein wichtiges Thema bei der Regulierung von Internetplattformen. Bislang setzen die Tech-Konzerne darauf, dass sie Fakten schaffen und auf Gerichtsprozesse die Grenzen setzen, die Jahre dauern. Welche Daumenschrauben haben Regulierungsbehörden? Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes, sagt:
Also die richtigen Daumenschrauben sind aus meiner Sicht nicht Geldbußen. Wichtig ist, dass Sie als Behörde dafür Sorge tragen, dass Sie Verhalten ändern, sodass Wettbewerber auf diesen Markt kommen können, damit hier andere eine Chance haben. Also wir brauchen hier viel mehr Europa. Wir brauchen eigene Cloud-Systeme. Ja. Das alles ist das A und O, wenn wir hier souverän werden und wenn wir Wettbewerb haben wollen.
Der neue Digitalminister Carsten Wildberger, CDU, versprach eine Verwaltung 2.0.
Dazu schaffen wir den sogenannten Deutschland-Stack. Eine einheitliche IT-Infrastruktur-Architektur mit Basiskomponenten wie Cloud- und IT-Diensten und klar definierten Schnittstellen, auch auf der Basis von Open Source. Zum digitalen Staat gehört zum Beispiel auch, dass jeder Mensch eine digitale Identität erhält, eine digitale Wallet, eine für alles, vom Personalausweis über den Führerschein bis zur Fahrkarte. Ein weiterer Bereich, in dem wir uns dringend in ganz Europa souverän aufstellen müssen, ist das digitale Bezahlen.
Der Bezahldienst PayPal wurde von Peter Thiel gegründet, der in sogenannte Freedom Cities investiert, eine Art regulierungsfreies Utopia für Superreiche. Er verkauft auch die Überwachungssoftware Palantir. Die spielerische Antwort der Republika, ein recycelter Roboter, der mit lokaler KI betrieben wird.
Klassisches Bier, also nicht alkoholfrei, ist tendenziell weniger beliebt in Deutschland als früher. Aber wenn schon Bier mit Alkohol, dann greifen Biertrinker wohl immer öfter zur Bierdose statt zur Flasche. Das ist ja nicht immer so gewesen. Dosenbier hatte immer so ein bisschen so ein Billigbier-Image. Aus angeblich Qualitätsgründen und weil sie angeblich ökologische Vorteile mit sich bringt, setzt sich die Getränkdose auch bei alteingesessenen Brauereien, zum Beispiel in Bayern, durch. Tanja Gronde hat einige von ihnen besucht.
Ein früher Morgen in Schönramm im Landkreis Traunstein. Drei Brauer warten auf einen Bierlaster, doch der bringt kein Bier, sondern holt es. Denn das Schönrammer Hell wird seit einem Jahr auch in Dosen abgefüllt, und zwar weit weg von der Brauerei. 260.000 Dosen haben sie letztes Jahr verkauft, 30% mehr als erwartet. Produktionsleiter Markus Kampf will damit eine Marktlücke füllen.
Einen Vorteil hat die Dose gegenüber der Flasche definitiv. Sie ist 100% lichtdicht. Und da wir ja Qualitätsfanaten sind, wissen wir, dass die beste Verpackung einfach eine 100% lichtdichte Verpackung ist.
Nachdem das Bier stundenlang in den Bierlaster gepumpt worden ist, fahren 220 Hektoliter Helles nach Franken. Dort ist die Lohnabfüllerei. Georg Rittmeier hat vor 2 Jahren in eine Dosenabfüllanlage investiert. Mittlerweile füllt er für 9 Brauereien ab. Auch bei der Abfüllung spart die Dose Wasser und Energie, sagt er.
Eine Mehrwegflasche, die muss ja mit 82 Grad gereinigt werden, also haben sie einen wahnsinnigen Energieaufwand. Eine Flasche in der Mehrweganlage braucht man ungefähr so 180 bis 200 Milliliter Wasser je Flasche. Bei einer Dose liegt man beim Wasser alleine und das ist kalt. 20 Milliliter.
Craft-Biertrinker kennen die Dose, doch die Mehrheit ist eher skeptisch.
Dosenbier mag ich nicht so. Da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen unhygienisch.
Wenn halt nichts anderes da ist, dann trinkt man es halt, ne?
Naja, das ist halt einfach das typische Festivalgetränk.
Ich bin ein Flaschenkind und ich finde, das schmeckt einfach viel besser wie aus der Dose.
Die Dose hat immer noch einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, sagt Markus Lohner von der Brauerei Camber Bavaria in Sion im Landkreis Traunstein. Er füllt 40% seines Biers in Dosen ab.
Was uns sehr gut getan hat, also jetzt nicht nur bei der Auslieferung, sondern auch in Bezug auf eigene Halle, weil ich eigentlich schon in der Planung war für eine neue Halle, Und seit der Umstellung von der Dose ist es jetzt eigentlich wieder recht überschaubar.
Dieses geringe Verpackungsgewicht und Maß hat auch beim Export einen großen Vorteil. Immerhin wird jedes vierte Bier aus Bayern ins Ausland gefahren, nach USA oder Italien zum Beispiel. Lothar Eberts, Geschäftsführer vom Bayerischen Brauerbund.
Wir wissen aus bundesweiten Erhebungen, dass gut die Hälfte des aus Deutschland exportierten Bieres in der Tat in der Dose exportiert wird, weil diese Skepsis, die der deutsche Biertrinker der Dose entgegenbringt, diese Skepsis ist in anderen Märkten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, so nicht gegeben, wo man ja auch Softdrinks im Wesentlichen aus der Dose konsumiert.
Dosenbier wird also immer beliebter. Die Zeit, es ist 22:45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Ich bin Clemens Schulze. Ich grüße Sie. 17 Jahre lang stand er an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands größter Kultureinrichtung. Jetzt geht Hermann Parzinger in den Ruhestand. Heute übergibt der Prähistoriker und Archäologe den Staffelstab an seine Nachfolgerin Marion Ackermann. Er hinterlässt ihr eine mühevoll restaurierte Stiftung, aber auch jede Menge Baustellen. RBB-Kulturreporterin Barbara Wiegand hat Hermann Parzinger zum Gespräch getroffen und mit ihm Bilanz gezogen.
Ja, Hermann Parzinger, 17 Jahre lang waren Sie Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, länger als Angela Merkel Kanzlerin war. 17 Jahre lang Chef auf der Brücke des Kulturtankers, der Megakultureinrichtung, wie die SPK auch genannt wird, mit 21 Museen, dazu Bibliotheken, Institute und 2000 Mitarbeitern. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn da jetzt vom Bord oder sind Sie noch gar nicht dazu gekommen?
Gut, die letzten Tage sind voll durchgetaktet. Das geht nochmal volle Pulle von morgens bis abends mit Terminen. Es ist irgendwie noch so unwirklich in gewisser Weise. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es jetzt bald alles endet. Aber andererseits fühlt man dennoch schon auch den Blick, die Selbstbestimmtheit, was die Zeitplanung betrifft, neue Projekte und so. Natürlich wird es ein Abschied immer wehmütig nach so vielen Jahren, ne, von den Projekten, von den Menschen in der Stiftung. Aber so ist es nun mal und das ist auch gut und richtig so und ich freue mich auch auf die Zeit danach.
Kommen wir mal zu den Projekten, beziehungsweise man kann ja auch sagen, die SPK, das ist schon eine ganz schön große Baustelle in vielen Teilen. Zunächst mal wörtlich genommen, ich glaube 14 Bauprojekte, wenn ich es richtig gelesen habe, sind fertig geworden in ihrer Amtszeit. Bei anderen steckt man ja noch mittendrin. Die milliardenschwere Sanierung des Pergamonmuseums, der Neubau des Berlin Modern am Berliner Kulturforum. So langsam sieht man das ja aus dem Untergrund hervorwachsen. Wie gut ist es denn, dass man das so alles unter Dach und Fach hat? In heutigen Zeiten, da würde man wahrscheinlich solche Großprojekte gar nicht mehr so einfach durchkriegen, denke ich mir. Ne?
Naja, es ist in der Tat gut, dass wir vieles so gut vorangebracht haben, so weit vorangebracht haben, wichtige Entscheidungen haben treffen lassen können. Die Zeiten, was die Finanzen betrifft, werden sicher nicht besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube schon, dass die öffentliche Hand, vor allem der Bund, der ja Bau- und Finanzierungsmaßnahmen zu 100% finanziert, weiterhin zur Stiftung stehen wird, was die Sanierung betrifft. Uns steht das alte Museum etwa noch bevor von Schinkel, was in einem sehr schlechten Zustand ist. Da kann man nicht warten, bis Pergamon fertig ist, sonst stürzt es irgendwann ein. Das muss man so drastisch sagen. Aber wenn ich an Berlin Modern denke, ich fürchte oder vermute, dass das für lange Zeit der letzte komplette Neubau in dieser Dimension eines Museums der Stiftung gewesen sein dürfte. Insofern glaube ich, ist es wichtig, dass es soweit ist. Und ich bin gestern vorbeigefahren an der Baustelle. Das steht ja schon übermannshoch, wächst es schon aus der Baugrube raus. Das ist eben, wenn man keinen komplizierten Baugrund hat, dann geht der Rohbau relativ schnell und Ende des Jahres soll ja bereits das Richtfest stattfinden.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle, die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hier war man ja in einem von der einzigen Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Wissenschaftsrat in Auftrag gegebenen Gutachten. Gar von Zerschlagung war ja da sogar die Rede. Sie haben sich immer dagegen positioniert, sich als Verfechter einer gesamten Preußenstiftung auch gesehen und die sie auch zusammen erhalten wollten. Und dann hat sich diese Preußenstiftung, ich sag mal ganz salopp, begonnen, sich aus sich selbst heraus, sich selbst zu reformieren. Jetzt ist ja diese Reform Gesetz ab Dezember diesen Jahres und im Koalitionsvertrag auch von SPD und CDU fest verankert. Kann man also sagen, ja, Das hat so funktioniert. Wir haben uns aus uns selbst heraus auch reformiert und wir haben viel erreicht.
Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Es war damals so, dass Monika Grütters und ich waren uns eigentlich einig, dass die Stiftung eine Modernisierung braucht, dass die Strukturen verändert werden müssen und dass es dazu aber eine Evaluation durch Externe braucht. Und ich habe auch dafür plädiert, den Wissenschaftsrat damit zu beauftragen. Der ist unabhängig, der ist neutral und das Gutachten ist ja auch sehr gut. Alle Einrichtungen, denen wurden Bestnoten gegeben. Bei staatlichen Museen hat man das riesige Potenzial dargestellt, aber das nicht abgerufen werden kann aufgrund der Unterfinanzierung, die strukturelle Dimensionen einnimmt. Und das ist auch völlig korrekt. Die Auflösung des Daches hatte mich dann etwas verwundert, wieder sozusagen entlang der Spartengrenzen das aufzuschlüsseln. 3 oder 4 oder 5 unabhängige Einrichtungen werden mehr Personal gebraucht, vor allem für Verwaltung. Und wenn wir Personal brauchen, dann muss es in die Inhalte gehen. Und ich glaube, wir stehen in der Pflicht, und es ist ja zum Glück dann so gekommen, dass wir diesen Verbund besser machen müssen. Wie können Museen, Bibliotheken, Archive, Forschungsinstitute im digitalen Zeitalter ihre Expertisen verknüpfen, gemeinsam besser werden? Und das haben wir dann selber in die Hand genommen, in Begleitung natürlich von externen Beratern. Aber natürlich Stiftungsrat, Bund und Länder haben sich regelmäßig sehr eng das begleitet und regelmäßig berichten lassen. Und im Endeffekt kann man sagen, die zwei Elemente, die Kernpunkte der Reform, die der Stiftungsrat so im Beginn beschlossen hatte, war, dass die Einrichtungen möglichst viel Autonomie bekommen. Nicht mehr die SBK der 5, wo alle Museen eine Einrichtung sind, sondern die SBK der 25. Und ich muss wirklich sagen, auch das Zusammenwirken mit einem Vorstand, das wir ja schon begonnen haben, jetzt noch Interimsvorstand, der richtige muss erst noch gewählt werden, das ist, alle haben gesagt, ja, verliert der Präsident da nicht Macht und so, das ist komplett lächerlich. Im Grunde zu siebt kann man ganz anders die divergierenden Interessen zum Teil mit einbinden und gemeinsam nicht diesen Tanker, sondern diese Flotte, wie es jetzt ist, steuern. Und die Identifikation eben der anderen Leitungen, die mit dem Vorstand eingebunden sind, ist, glaube ich, genau der richtige Weg in die Zukunft.
Kommen wir mal zu einer weiteren Baustelle. Ich würde sagen, das ist ja mal das Fundament des Ganzen. Und zwar sind das die Finanzen, das Geld. Immerhin um 12 Millionen Euro haben Bund und Länder, die im 75-25 Verhältnis, glaube ich, die Stiftung finanzieren, den Haushalt erhöht, so dass wir jetzt eben auf die knapp 500 Millionen Euro kommen im Jahr. Die Baumittel im Übrigen trägt ja der Bund alleine. So, jetzt die große Gretchenfrage. Reicht das?
Nun, zunächst mal muss man sagen, seit 1996 haben die Länder zum ersten Mal, die übrigen 15, wieder ihren Beitrag erhöht. Um 10%. Nun liest man immer, ja, das ist doch nicht viel, was ist denn da schon? Ja, aber ich meine, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Man muss sich klar machen, in welcher Situation auch die Kultureinrichtungen in den Ländern sind. Da ist es ja genauso, wenn nicht schlimmer als bei uns. Insofern finde ich es ein großes und wichtiges Zeichen der Solidarität, dass uns das alleine nicht aus den Problemen löst, ist klar. Aber insgesamt, diese 10%, die auch der Bund liefert, 12 Millionen, wenn man die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können, was die Selbstständigkeit der Einrichtungen betrifft, Museumsteams und so weiter, und da sind wir uns im Vorstand einig, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten, Bewachungskosten, Energiekosten und so weiter zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt.
Hermann Partzinger, wenn wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber mit dem Blick auf natürlich eine politische Lage, die sich sehr verändert hat. Mitreden der Länder, gut auch im Bund, sind sie stark? Wir reden von der AfD. In den Ländern teilweise, in Ostdeutschland sehr, sehr stark. Wie sehr befürchten Sie denn, weil man kann ja nicht leugnen, dass es diese Einflussnahmeversuche gibt. Ihre Nachfolgerin Marion Ackermann hat das in Dresden ganz, ganz stark zu spüren bekommen. Wie sehr haben Sie denn da auch Befürchtungen, dass das sich auf die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auswirken wird?
Das ist wirklich ein großes Problem, was ich sehe für die Zukunft. Im Moment ist noch so, dass wir fast auf so einer Art Insel der Glückseligkeit uns bewegen, weil in Berlin spürt man das noch nicht so und wir als Bund-Länder geförderte Einrichtung auch nicht. Aber der Deutsche Museumsbund hat ja vor kurzem in Chemnitz eine Tagung eben zum Kulturkampf von rechts durchgeführt. Und wenn man da mal hört von den Kollegen, und das ist eben nicht nur in Ostdeutschland, es geht auch bereits im Ruhrgebiet los, in Nordhessen gibt es Beispiele. Also das sind wirklich auf kommunaler Ebene noch und deshalb nimmt man das vielfach gar nicht wahr. Deshalb war es auch wichtig, diese Konferenz zu veranstalten, um das mal wirklich deutlich zu machen, der Einfluss auf Programme, wo man versucht, Mittel zu streichen, weil angeblich Kulturprogramme woke sind oder zu divers, keine Ahnung, was vielmals gar nicht stimmt, ja, und auf Personalentscheidungen Einfluss zu nehmen und. Und das, finde ich, ist ein Thema, was besorgniserregend ist. Und die Reform der SBK, das neue Gesetz, hat ja einen Punkt, darauf haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Wert gelegt, dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, nur mit Gaststatus, Aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SPK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen. Das heißt, man wird diese Debatten dann auch vor Ort führen. Aber ich sage immer, gut, wenn das so ist, dann muss man das auch annehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, solche Debatten auch zu führen, dass auch die anderen Parteien der demokratischen Mitte auch wirklich einen Schulterschluss üben und auch klar sich positionieren und solche Einflussnahmen, wo sie wirklich offensichtlich ist, einfach auch nicht zulassen.
Stichwort positionieren. Wie positioniert sich denn oder sollte sich die Preußen-Stiftung positionieren? Sehr generell sind es ja Zeiten von Debatten, heftig geführten Debatten um kulturelles Erbe. Es gibt Ausstellungen, wo es Eklats gibt. Es gibt aber auch nationalkonservative Tendenzen, nicht nur in der AfD, in der Politik. Das alles spielt ja eine größere Rolle. Sollte sogar die SPK da sogar schon ein Stück weit vorangehen?
Ich glaube schon. Also wir sind nun mal mit Abstand die größte Kultureinrichtung. Unsere Botschaft muss ganz klar sein. Wir müssen weiterhin Vielfalt zulassen. Wir müssen die Gesellschaft reflektieren. Wir müssen die demokratischen Werte stärken. Und alles, was sozusagen Vielfalt und Toleranz zulässt, stärkt auch eine demokratische Gesellschaft. Das ist wichtiger denn je.
Jetzt wollen wir zum Schluss kommen. Und Hermann Paratzinger, all das, was wir jetzt so besprochen haben, Reform der Stiftung, Bauvorhaben, Restitution, das ging ja auch nicht ohne jede Menge Bürokratie. Zog sich ein ums andere Mal hin. Sie sind ja eigentlich auch so mehr ein Macher, ne? 1959 in München geboren und sind in den 80ern mit Geld aus dem Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts, das Sie später auch geleitet haben. Da waren Sie unterwegs. Und wie sieht denn das jetzt aus, wenn Sie jetzt mehr Zeit haben, wenn Sie wieder losziehen mit dem Spaten in der Hand, Hermann Paratzinger?
Also Ausgrabungen werde ich sicher nicht mehr machen, denn da braucht man ein Team, da braucht man Infrastruktur, da braucht man Finanzmittel. Und ich habe mir irgendwie geschworen, ich werde, also zur Freiheit eines Ruhestands gehört es, keine Anträge zu schreiben, keine Berichte zu schreiben, keine Abrechnung zu machen. Aber was natürlich in der Archäologie auch ganz wichtig ist, und das macht mir jetzt eigentlich noch mehr Spaß, nicht nur Quellen zu generieren, sondern aus den Quellen, die wir haben, wirklich einfach mal Synthesen zu bilden. So wie vor einigen Jahren dieses Buch Die Kinder des Prometheus, eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. Solche Dinge zum einmal mal zusammenzutragen, mein Gesamtbild, daran fehlt es teilweise ein bisschen. Und da sind sicher jetzt einige Buchprojekte schon, die sind in der Planung. Das wird schon, ist auch ganz gut, dass sie schon vereinbart sind, dass man da schon auch Termine hat und so. Dann hat man eine Planung, denn mir jetzt erzählen alle das Empty-Desk-Syndrom, das muss man aufpassen. Na, wenn man da im Ruhestand ist, dass man irgendwie eine Tagesplanung hat. Und ich bin ja ehrenamtlich auch noch Präsident von Europa Nostra. Das ist dieses europaweite Kulturerbe-Netzwerk mit Tausenden von Mitgliedern, mit Büros in Den Haag und Brüssel. Europa lag mir immer im Herzen und insofern wird es in diese Richtung gehen. Was dann sich sonst noch ergibt, das muss man sehen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht sich von lauter Ehrenämtern überschütten lässt und am Ende genauso gestresst ist wie im offiziellen Amt. Das möchte ich tunlichst versuchen zu vermeiden.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Kraft, viel Glück für alles Weitere. Hermann Paratzinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Kulturreporterin Barbara Wiegand war das im Gespräch mit Hermann Paratzinger, der heute als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand verabschiedet wurde.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Anna Patacek. Hören und zuhören, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Kommt zum Beispiel darauf an, ob Sie sich gerade darauf konzentrieren können, was hier im Programm läuft, oder ob es so ein bisschen nebenher läuft. Und das ist auch nicht alles, was Klänge mit einem machen können. Eine Ausstellung im Londoner Barbican Center geht der Frage nach, wie man Sound, also Klänge, eigentlich noch so fühlen und erleben kann. Und was das mit uns macht. London-Korrespondentin Franziska Hoppen ist in diese Klangwelt abgetaucht.
Wir sind auf einer Presseführung durch die Ausstellung Feel the Sound, also spüre die Klänge, im Londoner Barbican. Eine Art interaktiver Pfad mit zahlreichen Installationen. Fasziniert rollt ein Kollege Magnetbälle auf einem Board hin und her und schiebt an Reglern. Aus den Lautsprechern über seinem Kopf schallt als Antwort eine immer neue Kakophonie. Klängen zu spielen, ist nur ein Teil des Ausstellungspfades. In einem dunklen Raum wird es politisch. Dort ertönt ein digitaler Chor. Es sind Stimmen von Transmenschen, verstärkt mit Hilfe eines Quantencomputers. Ausstellungsbesucher können sich selbst aufnehmen und Teil des Chors werden, erklärt Künstlerin Koda Nikolaev.
When they sing into the microphones,
It converts their voice into a model.
Wenn sie in die Mikrofone singen, konvertiert der Computer ihre Stimmen in Modelle unserer. Sie können also mit uns und unseren Stimmen singen.
Opportunity to sing with us, but also sing with our voices.
Nikolajew erklärt, mit der jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in London, dass Transfrauen rechtlich keine Frauen sind, sei die Installation noch einmal politischer geworden. Immer wieder Teil des Pfades, Stationen, die den inneren Rhythmus der Besucher wiedergeben. Man legt seine Hand auf Sensoren, die Herzschlag und Temperatur messen. Dann spuckt die Maschine einen QR-Code aus zu seiner ganz eigenen digitalen Symphonie. Es ermöglicht Besuchern zu verstehen, wie ihre innere Physiologie auf die Klänge hier reagiert und sich mit der Zeit verändert. So lernen sie hoffentlich etwas über sich selbst und haben eine körperliche Erfahrung.
And have a more embodied experience overall.
Sagt Künstlerin Robin Landau. Genau das ist das Ziel der Ausstellung, nicht nur hin, sondern zuzuhören, einander, dem eigenen Körper.
Eine Ausstellung der anderen Art in London und das war die RBB 24 Inforadio Kultur.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Die Olympiabewerbung Berlins hat Bürgermeister Wegner gegen Kritik verteidigt. Für die Stadt hätten die Olympischen Spiele durchaus eine nachhaltige Wirkung. Das sagte Wegner in der RBB 24 Abendschau. Von der Bewerbung profitiere auch der Breitensport. Wegner will außerdem die Menschen in den Städten, in denen die Spiele stattfinden sollen, mit einbeziehen. Das müsse jetzt mit den Partnerbundesländern besprochen werden. Im Gazastreifen ist es zu Chaos bei der Eröffnung eines neuen Verteilzentrums für Hilfsgüter gekommen. 3 Menschen sollen dabei, laut palästinensischen Angaben, getötet worden sein. Das Verteilzentrum steht unter der Kontrolle einer Stiftung, die von Israel und den USA unterstützt wird. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen.
Bundesgesundheitsministerin Waken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden sollen. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden. Das sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD mit gezielterer Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Handys müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Lehrkräfte dürfen aber die Nutzung der Handys erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann hat den langjährigen Präsidenten Parzinger abgelöst. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das Staatliche Institut für Museen.